Der österreich-britische Philosoph Sir Karl Popper sagte einst, alles Leben ist Problemlösen. Das gilt auch für diesen Podcast. In jeder Folge von Rethinking Resilience widmen wir uns einem Problem, das wir lösen möchten. Das heutige Problem lautet, wie kann man Resilienz verstehen? Und damit herzlich willkommen zur Pilotfolge von Rethinking Resilience. Herzlich willkommen zu Rethinking Resilience, dein Podcast für Resilienz in Theorie und Praxis von und mit Sebastian Mauritz und Ruben Langwarer. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Mauritz. Bei mir ist Ruben Langwarer. Hallo, lieber Ruben.
Hallo, lieber Sebastian. Schön, mit dir hier zu sein in diesem Denkraum bei Rethinking Resilience.
Ja, jetzt muss man gleich den Menschen, glaube ich, erklären, was verstehen wir unter Rethinking Resilience und unter Denkraum. Wie denkst du den Denkraum?
Na, ein Denkraum ist, ja, da, wo wir uns jetzt gerade befinden, wir tauschen uns gegenseitig aus über ein Thema, mit dem wir uns wahnsinnig viel beschäftigt haben. Du noch mal sehr viel länger und sehr viel mehr als ich. Und dann werfen wir uns Bälle zu, was denken wir über diese Themen? Und ja, ganz wertfrei, ganz wertschätzend, so wie wir uns kennengelernt haben. Ja, und dann schaffen wir entsprechend einen Raum der Klarheit, wo ich am Ende vielleicht eine Idee wirklich von einem bestimmten Konzept, von einem bestimmten Thema bekomme. Heute genau dieses Thema, dieses große Thema Resilienz.
Ja, und ich glaube, so die einen oder anderen Menschen, die jetzt gerade zuhören, denken sich so, oh, noch ein Podcast zur Resilienz. Und unser Anspruch ist tatsächlich zum einen das, was ich im Kontakt mit auch anderen Menschen und mit dir im Besonderen auch zum Thema Resilienz erlebe, dieses 1+1=3. Also irgendwie im Kontakt mit dir komme ich auf andere Ideen. Das ist ohnehin immer so ein Tipp, den mir Tom Andreas mal gegeben hat aus Köln. Er sagte, guck mal auf die Menschen, bei denen du gut denken kannst. Und das habe ich erst nicht so richtig verstanden. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, es gibt Menschen, wo ich im Kontakt mit denen besser denken kann. Und das wäre ja gleich so eine erste Einladung auch so für den Umgang mit den Problemen des Lebens, mit dem Stress, mit den Krisen. Es gibt immer Menschen, wo unser System in so eine gewisse Resonanz kommt, in so einen gewissen Gleichschwingen, Gleichklang und irgendwie auf bessere Denkvorgänge, besseres Probleme lösen, besseres, sein, würde man das oder würde ich das jetzt mal sagen, darauf hinkommen. Kennst du das auch? Kennst du solche Phänomene auch?
Ja, definitiv. Also ich liebe es, mit anderen Leuten zu denken und ich liebe es, wenn Menschen das genau haben, wo ich merke, ja, wir sind hier, wir haben dieselben Werte, wir haben aber eventuell einen anderen Hintergrund. Ne? Und das finde ich auch immer wieder schön, dann in diese Diskurse zu gehen, wo ich merke, Mensch, da ist eine ganz starke Wertschätzung der Themen des jeweiligen anderen gegenüber. Ja, aber ja, wir finden da wirklich zueinander und ja, tauschen uns ganz, ganz in der Tiefe aus. Ja, und da, ich komme jetzt beispielsweise sehr aus der Wissenschaft, ja, und mir ist Wissenschaftlichkeit ganz wichtig, aber ich liebe es auch, mich mit Menschen zu unterhalten, die nur aus der Praxis kommen und dann da genau dieses Matching dann zu finden zueinander. Das ist maximal spannend und das ist auch irgendwo Wissenschaft, weil wir schaffen dadurch auch entsprechend Wissen.
Was ich für mich immer gerne mache, ist diese Verknüpfung, wie Kurt Lewin das sagt, theoriegeleitete Praxis und praxisgeleitete Theorie. Also zu gucken, was kann ich aus wissenschaftlichen Erkenntnissen nehmen und in den angewandten Bereich der Resilienz bringen und was kann ich aus, sagen wir mal, dem, was ich im Außen erlebe, vielleicht für mich nochmal mitnehmen, um bestimmte Konzepte zu erweitern. Dieses Thema Rethinking Resilience, das soll jetzt nicht Resilienz 2.0, 3.0, 4.0 irgendwie, damit es sich besser verkauft, sondern aus meiner Sicht ist das ein Versuch, eine Art und Weise, sich Resilienz zu nähern, wo wir Resilienz gerade im angewandten Resilienzbereich für uns nochmal einfach denken wollen. Und da möchten wir gerne die Teilnehmenden entsprechend teilhaben lassen.
Definitiv. Und ich finde es halt so schön, dass du es nochmal hier betonst, angewandte Resilienz. Ne, es ist eine wenn man es auch so Wissenschaft nimmt, eine angewandte Wissenschaft auch. Ne? Und da muss es auch entsprechend immer den Ansprüchen der Praxis dann auch entsprechen. Und deswegen werden wir immer in unserem Austausch genau dieses Thema haben. Externe Evidenz, also was sagt die Forschung, was sagen die wissenschaftlichen Studien und auch interne Evidenz, ne? Was sagt unsere Praxis, was haben wir in den letzten, bei dir sind es 20 Jahre, glaube ich, ne? Bei mir noch mehr, ne? Bei mir sind es jetzt 7 Jahre, ne? Was da alles zusammengekommen ist an Erfahrung in diesem Bereich.
Ja, und da fällt mir sofort Michael Bohner ein, der hat mal gesagt, ist es evidenzbasiert oder ist es eminenzbasiert? Und diese Eminenzbasierung, das fand ich, da musste ich sehr grinsen, weil ich so dachte, ja, ich habe schon auch gerne, also ich muss nicht immer für alles gleich eine Studie sehen, wenn sich für mich was gut anfühlt. Und manchmal reicht mir auch einfach eine Primärerfahrung, einfach wo ich so merke, ja, okay, die Technik funktioniert, die Haltung kann ich umsetzen und so weiter. Aber auch da, glaube ich, steht uns beiden, so kenne ich dich, so kennst du mich ja auch, eine gewisse Demut. Und zwar die Demut dem, was man dann doch nicht beeinflussen kann, auch immer ganz gut zu Gesicht, weil ich auch solche Pauschalantworten und so dieses große Ganze im Sinne von, ja, du musst nur dann, das finde ich doch ein bisschen, wie soll ich sagen, einengend oder zu kurz gegriffen oftmals.
Da bin ich voll bei dir.
Kommen wir mal zum Thema Resilienz generell. Wer bist denn du im Kontext von Resilienz? Genau, also die Frage...
Was habe ich mit Resilienz zu tun?
Was hast denn du überhaupt mit Resilienz zu tun, genau?
Ja, wunderbar. Also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert in Berlin damals und da hat mich genau diese Thematik schon echt gepackt. Ja, also wie können Menschen resilienter sein, gesünder sein, allgemein mental gesünder sein? Im wirtschaftlichen Kontext, na, das ist ja genau das, wie Wirtschaftspsychologie definiert war, was mir damals beigebracht wurde, ne, dass die Wissenschaft des Erlebens und Verhaltens von Menschen in wirtschaftlichen Kontexten, ne, dann habe ich mich irgendwann gefragt, was ist eigentlich kein wirtschaftlicher Kontext mehr? Meine Mutter ist Scheidungsanwältin, ja, also und ist dann auch bei meiner Eheschließung dann angekommen mit Ehevertrag und so weiter und so fort, dann wurde das auch ein sehr wirtschaftlicher Prozess, ne, und
das war ein Resilienzprozess wahrscheinlich gleich, ja.
Das definitiv natürlich.
Hast du mir nicht, Schatz? Ja, doch. Und?
Könntest du hier deinen Kringel drunter setzen? Na, das ist natürlich dann auch nochmal so ein Thema. Und dann der erste Resilienztest in einer Ehe. Definitiv. Ja, und das habe ich abgeschlossen. Dieses Studium darf mich jetzt Wirtschaftspsychologe nennen. Und dann bin ich reingeraten in diese Thematik der emotionalen Intelligenz, war dann in einer Akademie für emotionale Intelligenz jahrelang tätig, habe dort die Abteilung Forschung und Trainingsdesign geleitet und habe da auch diesen Bereich der emotionalen Resilienz dann mit aufgebaut. Und das war dann mein Spezialgebiet, meine Leidenschaft. Und worauf ich dann vor allen Dingen meinen Fokus gelegt habe, war dann genau diese Verbindung von Resilienzforschung dann mit der positiven Psychologie dann auch, wo man, finde ich, heute beim Thema Resilienz auch fast gar nicht mehr dann rumkommt. Und ja, Fokus auf Emotionen. Wie kann ich Emotionen so nutzen, dass sie mir helfen und nicht schaden? So, das ist so mein Steckenpferd. Ja, Sebastian, du bist ja sehr bekannt in der Szene, der Resilienzszene. Jetzt wird, glaube ich, alle trotzdem nochmal interessieren, wie bist du zur Resilienz gekommen? Ja, was hast du denn mit Resilienz zu tun?
Also tatsächlich, Tom Andreas habe ich ja gerade schon erwähnt, das ist Coach-Trainer, Trainerausbilder in Köln und der hat in einer Ausbildung zum Coach, hat der mich auf dieses Thema nochmal intensiver gebracht. Also angefangen habe ich da tatsächlich so 2001, 2002 in der Arbeit für mein erstes Buch, das Ginkgo-Prinzip, so mit der Frage, ja, was sind eigentlich Kontextfaktoren für Arbeit? Die Arbeit kreativer, die Arbeit ermüdungsfreier und heute würde man wahrscheinlich sagen, so New Work-Ansätze da integrieren. Damals noch auch so mit verschiedensten Sinneswahrnehmungen, also funktionale Raumbeduftung, Powernapping-Konzepte und so weiter. Und das war, wenn du dir das so vorstellst, 2001, 2002, nach der Expo in Hannover. Ja, das war sehr, also sehr komisch, ne? So. So ist das immer, wenn man seiner Zeit ein bisschen voraus ist. Und ich dachte auch nur so, ja, und interessiert mich. Also ich bin da immer interessengeleitet unterwegs gewesen. Und da habe ich mich in das Thema reingearbeitet, auch noch mit ein paar Kollegen, habe da natürlich die entsprechenden Kontakte gekriegt durch mein weitläufiges Netzwerk. Und ich fand das Thema ganz interessant. Und dann landet man irgendwann natürlich auch bei den ganzen psychologischen Sachen. Dann kam der Tipp, hey, guck doch da mal drauf. Ich hatte mich bis dahin viel mit dem Thema Stress und Burnout auseinandergesetzt und habe dann sozusagen auch da noch die Resilienz, dann damals auch über die Bücher von Ella Ammann oder auch dann Kere Wellensieg und wer alles noch so am Markt war, das dann ergänzt. Und das fand ich für mich so ganz spannend, weil das zum ersten Mal eine Art der Haltung war, die sich für mich total richtig angefühlt hat, ich meine eigene Resilienz besser verstanden habe. Ja, und so bin ich dann da entsprechend immer weiter eingestiegen, habe immer das Glück gehabt, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zu treffen und habe natürlich dann auch jetzt vor mittlerweile 5 Jahren dann angefangen, den Resilienzkongress zu gründen und das erste Mal entsprechend abzuhalten.
Und du hast ja auch eine Resilienzakademie.
Ne? Genau, die habe ich dann irgendwann gegründet, nachdem ich meine anderen Firmen irgendwie, hatte ich nicht mehr so richtig Lust drauf, habe auch gemerkt, nee, das ist es nicht. Also Geld verdienen war okay und dann aber auch das machen, wo die Augen leuchten, was Spaß macht, also die Vermittlung von diesen Themen halt anzugehen. Und da habe ich mittlerweile jetzt über 400 Trainerinnen und Trainer ausgebildet. Und es macht mir einfach Freude, die angewandte Resilienz entsprechend zu vermitteln. Und ja, das so in Kürze zum Hintergrund, weil ich mit dir auch noch auf dieses Thema kommen möchte, der Resilienz. Aber das erstmal so dazu. Bücher von uns können wir in den Shownotes verlinken und gerne auch weiterführende Ressourcen. Wie gesagt, da lohnt sich immer der Blick in die Shownotes.
Ah.
Ja, also in kurz. Was ich schön finde an der Resilienz, das muss ich wirklich sagen, es ist unheimlich vielfältig und es ist, und das finde ich auch gleichzeitig wieder nicht schön, wenn ich nach Eindeutigkeit strebe, nicht die Resilienzdefinition. Es gibt nicht den Weg, Resilienz zu trainieren. Auch hier gibt es kein One-Size-Fits-All. Also für jeden ist das und das pauschal das allein Glücklichmachende, sondern es sind immer die Wechselwirkungen. Es geht immer darum zu gucken, was braucht jemand in einem bestimmten Kontext, mit einer bestimmten Geschichte, mit einem bestimmten Persönlichkeitsprofil, mit den entsprechenden Vorerfahrungen und so weiter. Und das finde ich so interessant und gleichzeitig manchmal auch ein bisschen frustrierend, weil ich mir diese One-Size-Fits-All-Lösungen wünsche und gleichzeitig die Einzigkeit eines jeden Menschen da einfach wahren kann und erleben kann. Und ja, das ist so die Ambivalenz, die du ja sicherlich aus deinen ganzen Trainings auch kennst.
Definitiv. Also auch genau dieses Thema Resilienz als Begriff, so interdisziplinär. Es ist in der Wirtschaft, es ist in der Soziologie. Es ist überall drinnen. Ne? Und ein Startschuss ja auch für uns, was das Thema Podcast angeht, war ja auch genau diese Thematik, eine Resilienz, das jetzt zum Wirtschaftswort 2022 gekürt wurde. Ne? Dann ist Frau Nancy Faeser, Bundesinnenministerin, gekommen 2022 mit ihrer deutschen Strategie zur Stärkung der Resilienz gegenüber Katastrophen. Und was war da eben entsprechend nicht erwähnt?
Die mentale Resilienz, die individuelle Resilienz, sondern da geht es um die Resilienz. Geht es hauptsächlich um die Resilienz von Lieferketten, von, ja, sagen wir mal, alles, was so die Wirtschaft angeht. Und leider, ja, der Mensch nicht so im Mittelpunkt, wie wir jetzt erstmal gedacht hätten. Aber auch da kann man ja ein bisschen dagegen arbeiten oder ergänzen.
Genau. Und dafür öffnen wir jetzt diese Denkräume, um dann, ne, du sagst es, One Size Fits All gibt's nicht. Da bin ich vollkommen bei dir. Ja, aber dass wir irgendwo immer näher da dran kommen an eine Klarheit, an wirklich brauchbare Tools, ne, auch die Modelle, die wir vorstellen. George Box hat gesagt, alle Modelle sind im Kern falsch. aber manche sind nützlich. Ne? Die Modelle, die wir haben, die sind unsere Angebote an, was wir als richtig empfinden. Ja, aber sie sind auf jeden Fall praktisch und nützlich und das sollen sie dann entsprechend sein bei so einer angewandten Wissenschaft, wie es die Resilienz dann auch entsprechend ist.
Ja, das sehe ich auch so und wir laden auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer dazu ein, entsprechend ja, sich inspirieren zu lassen, gerne auch zu kommentieren, gerne auch Fragen entsprechend uns zu schicken, die wir uns ja in den nächsten Wochen und Monaten dann mal anschauen können. Es gibt, wie gesagt, immer eine Hauptfrage. Die Hauptfrage für heute lautet, wie kann man Resilienz verstehen? Und da ist für mich erstmal die Frage, auf welcher Ebene geht es um das Thema Resilienz? Und wir möchten mit der individuellen Resilienz, wo wir bei uns an der Akademie auch einen Schwerpunkt haben, wo wir ja auch sozusagen du einen Schwerpunkt in einem Bereich, ich einen Schwerpunkt im anderen Bereich habe. Da wollen wir hingucken. Und für mich kommt es immer erstmal auf den Kontext an. Und ich hatte im letzten Jahr beim Resilienzkongress, habe ich einen Impuls gekriegt von Professor Richter, die das Thema seelische Resilienz in einem interdisziplinären Projekt leitet, mit ganz vielen verschiedenen Professionen, mit ganz vielen verschiedenen Impulsen. Und das Gespräch fing damit an, dass sie sagte, naja, das, was sie da mit den Resilienztrainern machen, davon hält sie gar nichts. Und da müsste sie mir mal sagen, das wäre sozusagen ein Irrglaube, dass wenn man Menschen verspricht, nie wieder in der Krise zu sein, man grundlegend einfach ein falsches Versprechen macht und das fände sie nicht gut. Das ist natürlich super, wenn ein Interview so anfängt, wo deine Interviewpartnerin erstmal das Geschäftsmodell so mit ein, zwei Sätzen vom Tisch fegt und dann dachte ich so, okay, entweder mache ich jetzt irgendwas anderes oder ich gehe in den Dialog. Und dann bin ich mit ihr in den Dialog gegangen und haben dann auch über dieses Thema dann sehr intensiv gesprochen. Und ich habe dann gesagt, naja, aber Sie sprechen jetzt von Krisen. Was ist denn so mit den Alltagsproblemen? Was ist denn so mit dem Alltagsstress? Da guckte sie mich so an und sagte, ja, also da kann man natürlich, also das kann man natürlich bearbeiten. Da kann man, und dachte ich so, ja, okay. Dann ist es tatsächlich dieses, wenn ich mich frage, wo spielt Resilienz eine Rolle? Dann kommt es auf den Kontext an, dann kommt es auf die Ebene der Intensität an. Und dann ist natürlich das Thema Krise etwas, was zum Leben dazugehört, genauso wie Probleme und Stress. Aber natürlich habe ich am Tag, sag ich mal, im Verhältnis zu den Krisen wahrscheinlich mehr Probleme, die ich dann löse, beziehungsweise auch immer mal wieder Stress im Gegensatz zu den richtig knackigen Krisen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, weil natürlich eine Krise die psychische Regulationsfähigkeit massiv senkt. Ich aber bei einem Problem, ja, da brauche ich Problemlösung. Ne? Da finde ich eine Lösung oder ich habe eine Lösung oder ich rufe wen an oder ich akzeptiere es erstmal, dass das Problem da ist. So, und nach dieser Differenzierung haben wir, wie ich finde, ein sehr würdigendes Gespräch geführt. Und sie hat maßgeblich die seelische Resilienz für den Umgang mit Krisen und auch mit Traumata dann mit mir geteilt, auch aus theologischer Sicht, aus diesen spirituell-religiösen Sichten, die ja auch bei der seelischen Resilienz, die wir ja auch bei uns in der Akademie differenzieren, dann im Blick hatten. Und das fand ich ganz spannend. Und da würde ich gerne mit dir einsteigen, jetzt zu sagen, okay, wir haben verschiedene Ebenen, auf denen Resilienz relevant ist und wo Resilienz eine Wirkung entfaltet. Und diese Ebenen, die sind halt Probleme, Stress und Krisen. Und dann als Brücke in die kollektive Resilienz, also auch Teamresilienz, immer wenn es mehr als einer ist, dann die Resilienz bei Konflikten. Sprich, das können mehrere Seiten in mir sein. Also dann, wenn mein inneres Team Stress hat, um es mal mit diesem schönen Bild von Schulz von Thun zu sagen, dann brauche ich da irgendwie eine Form von resilientem Umgang mit. Beziehungsweise, was dann in Profihände gehört, auch genau wie bei schweren Krisen natürlich, das Thema Resilienz bei Traumata. Genau, und diese Ebenen würde ich gern mit dir mal differenzieren. Und ich würde jetzt nicht der Reihe nach anfangen, sondern ich weiß, dass du mit der emotionalen Resilienz, sagen wir mal primär beim Thema Resilienz bei Stress, einen Fokus hast. Und würde dich da gerne fragen in Bezug auf, wie kann man Resilienz verstehen? Wie kann man Resilienz bei Stress verstehen?
Resilienz bei Stress, da finde ich immer spannend, zwei Zustände, die wir haben. Ja, ich habe gerade einen Ist-Zustand, so ist es jetzt gerade, dann bei mir. Ne, und ich habe einen Soll-Zustand, so sollte es dann eigentlich sein. Ne, und je näher der aneinander dran ist, ja, desto weniger Stress habe ich. Ja, also dann habe ich auch kein Problem, sondern da ist in dem Sinne alles super. Ja, und wenn aber hier dieser, ja, da so eine starke Differenz dazwischen ist, ja, dann kommt es darauf an, ja, habe ich genügend Ressourcen, um genau diesen Differenzausgleich dann entsprechend herzustellen. Also habe ich die emotionale Energie, um dafür zu sorgen, in den Soll-Zustand zu kommen. Ne? Und Emotionen helfen uns ungemein dabei, uns zu sagen, Hinweise zu geben, ey, du bist gerade nicht im Soll-Zustand. Da ist gerade irgendwas nicht in Ordnung, was so sein soll, wie es entsprechend sein soll. Ja, eine Angst sagt mir, da ist gerade eventuell irgendwas nicht mit einer Sicherheit da. Ne? Beim Thema Prüfungsangst jetzt beispielsweise da draußen oder Redeangst. Ja, also da sollte nicht so sein, du fühlst dich nicht sicher genug. Du kommst dann entsprechend nicht in die Leichtigkeit, wenn es um den Abruf deines Wissens geht und so weiter und so fort. Ja, und dann geht es genau darum, jetzt bei der emotionalen Resilienz beispielsweise dann so mit dieser Emotion von Angst umzugehen, damit ich wieder die gefühlten Ressourcen habe, um in diesen Sollzustand reinzukommen. Und dann fällt auch entsprechend der Stress vor mir ab. Das heißt nicht, dass die Angst dann weg ist, aber die Angst ist funktional. Ich kann mit ihr umgehen. Ja, und deswegen stresst sie nicht mehr. Da ist keine starke emotionale Ladung mehr da. Und darauf kommt es dann auch entsprechend an. Und ich rede jetzt hier von emotionalen Ressourcen dann dabei. Und emotionale Ressourcen, und kann dann entsprechend dann auch nochmal sein. Und dann gehen wir dann auch in die positive Psychologie, dass ich mir so viele wie möglich von angenehmen Emotionen dann auch im Alltag dann raufpacke. Nicht nur, ja, weil auch die unangenehmen haben ihre Daseinsberechtigung, aber sehr gerne auch die angenehmen Emotionen draufpacken.
Das heißt aber auch natürlich ein funktionales Verständnis von Emotionen und diese Erkenntnis, dass Emotionen nicht positiv und negativ sind, sondern angenehm und unangenehm und dass eigentlich jede Emotion uns auf ein Bedürfnis, auf ein Thema, auf etwas hinweist, wenn wir sie erleben, hilft uns dann, diesen Stress im Sinne der emotionalen Resilienz einfach zu verstehen, also im Sinne von auch Emotionswissen, wenn ich dich richtig verstehe. Und du hast gerade das Thema Regulieren oder auch so ein bisschen Abschwächen, funktionaler machen angesprochen. Wenn du noch mal was zum Thema Emotionsregulation sagen kannst, und wir werden dazu ja noch mal auch in jeder, eigentlich glaube ich fast in jeder Folge drauf kommen, weil das gerade so das Thema ist. Wir gehen auch die Emotionen aus unserer Sicht noch mal durch und so weiter. Wenn du noch mal was zum Thema Emotionsregulation sagen könntest, weil ich glaube, das haben tatsächlich momentan viele Menschen, dass die Emotionen bei sich merken, wo sie denken, so boah, das schon wieder. Was fällt dir dazu ein?
Und dazu fällt mir vor allen Dingen das Thema ein, also flexibilisiere dich emotional vor allen Dingen. Also sei wie ein emotionales Chamäleon dann dabei, ne? Dass du dich dann innerlich entsprechend so anpasst, dass es dir dient und nicht schadet. Ne? Das bedeutet dann auch, dass wir genau dieses Thema emotionale Flexibilität auch differenzieren können. Ne? Und das, was man klassisch dann unter Emotionsregulation versteht, bezeichne ich auch gerne als intraemotionale Flexibilität. Das bedeutet, ne, eine Emotion kommt auf, der Ärger, ja, gestern beispielsweise. Ja, also worüber ich mich richtig aufrege, ist, wenn jemand irgendwie mich im Straßenverkehr verunsichert und in dem Sinne ja auch meine Sicherheit gefährdet, vor allen Dingen, wenn auch noch mein Sohn dann neben mir sitzt, dann war ich auf 180 war ich dann in dem Moment, wo mein Sohn mich auch danach gefragt hat, Papa, war das ein böser Mensch? Ja, wo das mich schon ein bisschen beruhigt hat, um dann runterzukommen. Ja, aber genau diese Thematik, ja, da kommt gerade eine richtige emotionale Ladung, ne? Dieser Schieberegler, dieser innere fährt gerade richtig hoch und dann geht es darum, dann entsprechend den Ärger auf eine Ebene zu bringen, wo sie dann für mich dann auch entsprechend funktional ist. Und Ärger ist auch entsprechend, kann funktional sein. Es ist wahnsinnig wichtig, den Ärger rauszudrücken. Ne, wir nennen das ja auch gerne das Thema Klarheit schenken, ne, einer anderen Person. Ne, Ärger auch als unser Hüter der Werte, der dafür sorgt, dass ich auch entsprechend für meine Werte einstehe und dass ich die dann auch kommuniziere. Und das ist wahnsinnig wichtig. Übrigens, Studien haben gezeigt, dass der Ausdruck funktionalen Ärgers dafür sorgt, dass ich in Team-Meetings beispielsweise das Projektbudget besser ausspiele, ne, dass wir besser zum Punkt kommen, Ziele besser erreichen und so weiter und so fort. Deswegen innerhalb der intraemotionalen Flexibilität, es lohnt sich, Methoden anzuwenden, und da gibt es etliche da draußen, wir werden noch mehrere ansprechen, ne? Allen voran das bekannteste Thema Atmung, ne? Weil es auch in meine Physiologie einen bestimmten Zustand bringt, wo dann auch entsprechend mein Gehirn so funktioniert, dass es den Ärger dann beruhigen kann. Ja, also das ist eine Sache. Und dann gibt's noch dieses Thema interemotionale Flexibilität. Na, weil nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ja, du triffst einen Kollegen oder eine Kollegin und dann spürst du innerlich eher sowas wie inneren Abstoßung, Ekel, vielleicht sogar eine Verachtung dann dabei, weil du denkst, boah, diese Person schmeckt mir so gar nicht. Ja, und dann habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt einfach mein Lächeln dann faken und so weiter und so fort. Aber ja, auf Dauer fühlt sich das ja auch nicht gut an, fühlt sich nicht wahrhaftig, nicht authentisch an dann. Und deswegen, wie kann ich denn, und das ist interemotional, wie kann ich denn meinen emotionalen Zustand wechseln, sodass es dann auch entsprechend hier in dieser Situation für mich dienlich ist, ja, dass ich meinem Gegenüber eine zwischenmenschliche Wärme schenken kann, die es eventuell dann auch in dem Moment braucht, damit es auch wirklich ein konstruktives Gespräch wird. Weil, ne, wenn du reingehst in ein Gespräch und du findest den anderen schon scheiße, ja, dann ist es... Es ist einfach nicht, es wird kein konstruktives Gespräch. Deswegen, wie kriege ich das dann hin? Ne? Zum einen die Verachtung zu würdigen, ja, den Ekel auch zu würdigen, auch in dem Sinne, was grenzt mich von dieser Person ab, ne? Und wo erkenne ich meine Stärken dann da drin? Dann aber auch in den Zustand zu gehen, wo ich meine zwischenmenschliche Wärme ein bisschen hochfahre, ne? Beispielsweise indem ich ein Mitgefühl, eine Dankbarkeit oder was weiß ich was dann aktiviere, ja, was ein bisschen prosozialeres Handeln dann fördert. Ne? Und so verstehe ich entsprechend genau diese Thematik, emotionale Flexibilität, wo Emotionsregulation, intraemotionale Flexibilität ja ein Teil davon ist.
Ja, und das ändert natürlich sofort auch die Interaktionsart und Weise, weil natürlich Beziehungen dabei auch immer einseitig verändert werden können. Und wenn man bestimmte Beziehungsangebote macht, nimmt das Gegenüber die in der Regel auch an. Und diese Schleifen, dieses Ping-Pong einfach mal zu verändern, emotionsbasiert, ist natürlich auf jeden Fall immer ein Versuch wert. Ich weiß, dass jetzt viele sagen werden, ja, aber der ist so. Und ja, es gibt in, glaube ich, jedem Leben von Menschen sehr viele verhaltensinteressante Menschen. So, oder Verhaltenskreative, wo man so denkt, so, boah, was hast du in deinem Leben bisher gelernt, dass, so wie du dich gerade verhältst, die beste aller Lösungen für dich ist? Also das geht mir so, da muss ich manchmal auch dann so denken, so, boah, okay. Und wie man damit besser umgehen kann, wie sie damit auch weniger Stresseinladungen annehmen können. Da kommen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen immer noch mal drauf zu sprechen. Mir haben da so ein paar Techniken sehr geholfen. Zum Beispiel aus dem Buddhismus kommt die Metta-Meditation, wo man genau über so einen kleinen Prozess entsprechend, ja, einfach ein Stück weit verlernt, Menschen nicht so zu mögen und gleichzeitig natürlich kein pauschales, alles ist okay, sondern mit einer großen Klarheit und weniger Reaktivität denen dann begegnen zu können. Und das finde ich so spannend an dieser Emotionsthematik, die du da so beschreibst. Gibt es irgendeine Emotion, wo du sagst, also die ist jetzt gerade bei mir sehr präsent im angenehmen und im unangenehmen Bereich?
Ja, präsent. Also es gibt bei mir immer so ein emotionales Grundrauschen, das ich habe. Und Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und keiner studiert Psychologie, weil er sich nur für das Thema interessiert, sondern irgendwie, weil er sich auch selber heilen möchte. Ne? Das ist ja wirklich von allen Ecken. Ja, und deswegen in die unangenehmen Emotionenbereiche dann reingehen. Eine Angst ist so ein Riesenthema bei mir. Eine bring dich in Sicherheit, dass es dann immer wieder dann sagt. Ja, und deswegen auch dieses Thema Denken, manchmal auch zerdenken dann Dinge, ne, damit es auch wirklich ganz klar dann für mich ist, das ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend, der Umgang auch entsprechend damit und wie viel die Angst mir schon gezeigt hat, geholfen hat, ne, in die Sicherheit zu kommen, wo sie mich aber auch gehindert hat an vielen Sachen, wo ich dann durchgehen durfte und auf der anderen Seite wirklich ganz tolle Sachen sehen durfte von der Angst. Ne? Und dann gibt es auf der anderen Seite eine Emotion, die ja jetzt in der positiven Psychologie fast schon ausgelutscht ist, ist dann die Dankbarkeit. Ne? Das ist, ne, wenn man da sich die Studienlage anguckt, das ist der Hammer, was diese Emotion mit jemandem macht. Und das ist genau das, was ich dann auch gebraucht habe, so ein Thema der inneren Fülle, ja, Wertschätzung, die Schätze heben aus meinem Leben, was habe ich denn schon alles? Und das war für mich einfach eine ganz, ganz spannende Sache, die ich jetzt versuche, in das Grundrauschen meines Daseins mit reinzubringen, dieses Thema innere Fülle und dieses Thema Wertschätzung und sei es mich selber wertschätzen oder sei es dann die Menschen um mich herum wertschätzen. Wie ist es denn bei dir, Sebastian?
Also die hauptunangenehme Emotion, die mich in meinem Leben so begleitet, ist tatsächlich Ärger. Und die Frage für mich war immer, warum bin ich von so vielen Idioten umgeben? Und dann habe ich irgendwann mal die Frage angeboten bekommen, wenn du Ärger spürst, was wäre, wenn du dich fragst, hey, was ist in dir gerade wichtig? Das war schon ein bisschen anstrengend, weil vorher, also das klingt jetzt sehr intensiv, ja, also ich bin, war jetzt nicht irgendwie so als kleiner Choleriker in der Welt unterwegs, aber dieses Muster war halt präsent. Und da habe ich dann für mich so gemerkt, da muss ich erstmal drüber nachdenken, weil diese Frage, was ist dir wichtig, bringt dich ja zu den für dich selber wichtigen Werten. Und dann habe ich diese Werte für mich gefunden oder erfragt. Es ging auch relativ schnell, weil ich dann eine Situation aus dem privaten und eine Situation aus dem beruflichen Kontext gewählt habe, wo ich mich extrem geärgert habe, dann gefragt, okay, welche Werte waren da wichtig, welche Werte wurden da nicht erfüllt oder wurden da verletzt. Und seitdem merke ich immer, wenn sich Ärger als Hüter meiner Werte zeigt, aha, spannend, hier ist mir was wichtig. Und da muss ich mich fragen, kommuniziere ich's? Merke ich es einfach nur und akzeptiere, dass das gerade nicht möglich ist oder verändere ich einfach den Kontext? Manchmal hilft es einfach auch zu gehen. So, Punkt. Und im angenehmen Emotionsspektrum ist es tatsächlich das Thema Rührung. Und Rührung ist was, wo ich lange eine große Ambivalenz hatte im Sinne von Momente, wo ich so gemerkt habe, diese innere Freude ist da, aber auch die Trauer und irgendwie dieser Mischmasch war für mich lange verwirrend. Und über den Kontakt zur Rührung habe ich für mich einfach sehr viel so im Bereich von ja Selbsttranszendenz, Sinnfindung und auch einfach nochmal so eine Rührung, Berührung zulassen und einfach diese Momente des damit im Kontaktseins. Und wenn man bei sich selber Tränen merkt, die nicht gleich wegwischen, sondern die Tränen einfach kurz mal genießen und so sagen so, ach, wie schön. Und so dieses Ja oder wie Viktor Frankl so schön sagt, Ja zum Leben oder auch manchmal trotzdem Ja zum Leben, wenn es andere Bereiche gibt, die gerade nicht so optimal laufen.
Das finde ich total spannend, weil es hat beides wahnsinnig viel mit dem Thema Werte zu tun. Der Ärger als Hüter der Werte, welche Werte sind verletzt. Und Rührung zeigt mir an, was sind die wirklich wichtigen Werte in meinem Leben. Also wo bei den Momenten, bei diesen Gänsehautmomenten des Berührtseins, wo wir dann merken, ey, das ist mir wirklich wichtig. Also hier schiebt sich gerade was hoch in meiner Wertehierarchie. Das sollte ich mal weiter betrachten, das sollte ich mir angucken. Das ist wirklich total spannend, dass da wirklich der Fokus dann auf Werte ist bei mir das Thema, ne, ich könnte was verlieren und ach komm, leb doch in der Fülle rum.
Ja. Okay. emotionale Resilienz, damit haben wir gestartet. Das Thema Resilienz bei Problemen, Resilienz bei Krisen und Konflikten ist etwas, wo wir ja in der Resilienzakademie nochmal eine, ja, muss man sagen, thematisch-funktionale Unterscheidung getroffen haben. Und zwar ist die Unterscheidung auch noch gar nicht so alt. Die ist jetzt etwas über ein Jahr alt. Sie war aber vorher irgendwie immer schon implizit vorhanden. Und irgendwann, wenn man dann alle zusammen um den Flipchart steht und dann so sagt, jetzt müssen wir doch mal, lass mal sortieren. Ja. Und dann haben wir sortiert und dann wurde es irgendwie klar, dass wir das Thema mentale Resilienz bewusst unterscheiden von seelischer Resilienz. Und das war jetzt nicht, um zu umgehen, dass man sagt, naja, Psyche ist irgendwie Seele, hat aber auch was mit dem Geist zu tun, sondern zu sagen, okay, was ist eigentlich wo wichtig? Und vielleicht für Sie gleich schon zum Wissen, das ist etwas, was wir in den nächsten Folgen nochmal vertiefen werden. Deswegen einfach, um es zu vervollständigen für heute, den Überblick. Bei der mentalen Resilienz sprechen wir von kognitiver Flexibilität. Also du hast ja eben von emotionaler Flexibilität als so das Kernthema der emotionalen Resilienz gesprochen. Und bei mentaler Resilienz geht es um kognitive Flexibilität. Und der Kern davon für uns ist sowas wie Problemlösung. Du hast eben, und das fand ich schön, von dem Ist-Soll-Unterschied und dass quasi die Emotion immer auch sozusagen wie nah, wie weit, wie wichtig ist es mir, den Unterschied zu überwinden, wenn ich einen Ist- und einen Soll-Differenz habe. Muss ich mich überhaupt darum kümmern oder kann ich es nicht einfach akzeptieren, weil ich sage, naja, also ich würde gerne Kraft meiner Gedanken fliegen können, kann ich aber nicht. Ist das ein Problem? Nö. Also, weil es einfach nichts gibt, was mich diesen Sollzustand überwinden lässt oder überwinden lassen möchte. Und da geht es im Wesentlichen um das Thema Problemlösung. Da schauen wir beim nächsten Mal drauf und schauen auch drauf, wie, wenn ich Problemlösung betreibe, wie Karl Popper so schön sagt, alles Leben ist Problemlösen. Was kommt eigentlich daraus für das Thema Lernen und Wachstum? Weil das Gehirn ja lernen möchte. Das Gehirn ist deswegen so gut oder wir sind deswegen als Menschen da, wo wir sind, weil wir gute Muster bilden, weil wir gute Heuristiken entwickeln, weil wir einfach extrem gut lernen können, sind in der Generalisierung gut und können daraus dann entsprechend wachsen und uns entwickeln. Und die Unterscheidung zur seelischen Resilienz ist einfach eine zeitliche, die wir machen. Und die zeitliche Unterscheidung ist sowas wie mentale Resilienz ist eher kurzfristiger, also kurzfristiges Problemlösen. Und seelische Resilienz definieren wir als Vertrauen in die Zukunft, also durchaus etwas Langfristigeres, beziehungsweise die Absorption von Ungewissheit und Unsicherheit. Das heißt, immer wenn ich, und das ist dann gleich die Brücke hin zu Krisen, zu schwierigen Zeiten, wo man sagt, naja, Krisen brauchen in der Regel, das haben wir alle schon gelernt, die Erfahrung haben wir gemacht, beziehungsweise davon gehört, dann sagt man, naja, lass da mal so 1-2 Jahre ins Land gehen, dann wird das schon wieder. Und das ist nicht mehr mentale Resilienz, das ist seelische Resilienz. Und da braucht es dann so Aspekte wie Sinn, Sinn erleben, wie auch eine gute Intuition. Also nicht nur vom Kopf her, sondern auch mal reinzuspüren, zu sagen, okay, ich mal intuitiv damit in Kontakt gehe, wie fühlt sich das an? Aber auch natürlich so Aspekte wie Spiritualität und Religiosität und so eine Vision im Leben, ne? Also zu sagen, was ist denn so das große Bild, was will ich denn im Leben erreichen? Und den Abschluss oder die Vervollständigung aus unserer Sicht, und da habe ich lange auch, naja, also mir war es irgendwie immer klar, aber bis es das ins Modell geschafft hat, hat es durchaus auch ein bisschen gebraucht, war dann die körperliche Resilienz. Und hier wirklich nochmal zu sagen, naja, es ist alles gut für den Kopf, brauche ich aber den Körper. Und ich brauche, um auch mental regulationsfähig zu sein, um emotional regulationsfähig zu sein, brauche ich eine körperliche Regulationsfähigkeit und die Fähigkeit, auch wieder in Balance zu kommen. Und die habe ich halt die Regulationsebene des Nervensystems, des Immunsystems, das Hormonsystem spielt eine Rolle und auch das Entgiftungssystem. Und das ist so unser Vierer-Modell von den vier Arten individueller Resilienz, wo wir in den nächsten Folgen auf die einzelnen Bereiche eingehen werden. Wir werden im Bereich seelische Resilienz Christina Komnik, die in der Akademie die Projektleiterin für das Thema ist, noch mit dabei haben. Und wir werden bei der körperlichen Resilienz Gerhard Moser, der dieses Thema bei uns verantwortet, dabei haben. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, wenn du das so hörst, hast du dazu noch einen Impuls, mein Lieber?
Ich finde es rund. Das ist mein Impuls. Es ist rund, es ist klar, es ist alles drin, was man braucht. Und jetzt brauchen wir nur noch die Differenzierung dann im Detail, wenn wir dann reingehen und dann auch mit unseren Expertinnen und Experten dann sprechen. Ich freue mich sehr auf Christina und auf Gerhard.
Genau. Zum Abschluss vielleicht, das frage ich gerne auch so in anderen Interviews, hast du eigentlich ein resilienzorientiertes Lebensmotto? Klingt wichtiger als es ist. Gibt es irgendwie so einen Spruch, der dich begleitet?
Definitiv. Und der lautet, Glück hält ewig, wenn du beim Streben danach schon zufrieden bist. Und das ist eine Sache, die habe ich jetzt erfahren, als ich mich mit den drei neurobiologischen Formen des Glücks beschäftigt habe, nach Professor Dr. Tobias Esch. Aber bevor wir da in der Tiefe reingehen, später nochmal mehr.
Mein Lebensmotto ist, was auch immer du tust, tu es aus einem guten Zustand heraus. Und dazu gleich ein Disclaimer. Es geht nicht um toxische Positivität. Es geht nicht darum, immer gut drauf sein zu müssen. Es geht um eine Achtsamkeit und eine Bewusstheit über das, was ich machen möchte, was ich gerade mache. Und immer die Frage, passt das gerade? Oder bin ich einfach nicht entsprechend hier? Passt meine Laune? Passt die Energie? Manchmal geht es nicht anders. Aber ich glaube, das kennt jeder. Wenn du was machen musst, wo du gerade nicht für, ich nenne es mal so in Anführungsstrichen, online geschaltet bist, wo dir tausend andere Sachen durch den Kopf gehen, wo vielleicht irgendwie dich was abgelenkt hat oder wie auch immer, dann kostet uns das Energie. Ich bin danach meistens mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ja, ich erlebe dann Seiten an mir, wo ich so denke, oh, was, wo kommt das denn her, ja? Und das einfach so als Einladung, bevor ich was Bestimmtes mache, ein bisschen mehr Fokus auf den Zustand, sich zu fragen, hey, passt es bei mir? Die Frage beim Gegenüber, ist es gerade? Gucken, ist die Antwort kongruent oder ist die Antwort so ein Joa? Joa als eher als Nein ist für mich so das, wonach ich versuche, mein Leben auszurichten. Und ja, was es damit noch auf sich hat und wie man da noch weiter in die Tiefe gehen kann, das erkunden wir auch in den nächsten Folgen Schritt für Schritt. Hast du noch ein Schlusswort?
Danke, lieber Sebastian.
Ja, danke, lieber Ruben und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass Sie heute diesen Denkraum betreten haben. Wir hoffen, Sie sind dem Ziel, Resilienz ein bisschen besser zu verstehen, näher gekommen. Probieren Sie es aus und öffnen Sie mit Menschen in Ihrer Umgebung vielleicht auch mal einen neuen Denkraum. Wenn Sie Fragen oder Anregungen für zukünftige Themen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen und teilen Sie diesen Podcast gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, wenn Sie ihn nützlich fanden. Möge die Resilienz mit Ihnen sein. Das war eine weitere Folge von Rethinking Resilience, deinem Podcast für Resilienz in Theorie und Praxis von und mit Sebastian Mauritz und Ruben Langwarer.